Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Was für ein schönes Bild. So viele Menschen und ich erkenne alle auf den ersten Blick. Wunderbar. Wir haben heute den 20. Februar 2022. Das ist zum einen ein schönes Datum. Aber eigentlich möchte ich auf etwas anderes raus. Obwohl wir 2022 haben, haben die meisten hier drinnen einen Jahrgang, der mit 1900 irgendetwas anfängt. Und Anja, dass ich euch jetzt möchte zunächst retten, ihr seid aus dem letzten Jahrtausend. Jetzt können wir natürlich angehen und sagen, ja, so lange bin ich schon auf dieser Welt, oder? Ich habe schon ein Jahrtausend hinter mir. Und gleich, wenn wir so den gesamten Geschichtsstrahl der Menschheit anschauen, ich weiß gar nicht, wie man so lange machen kann, dann wären wir nur einen kleinen Punkt auf dem Zeitstrahl oben natürlich. Das heisst, es ist schon vieles vor uns passiert und wir gehen jetzt mal davon aus, dass auch noch vieles nach uns wird passieren. Das heisst, man hat natürlich nur einen kurzen Moment erlebt auf dem Zeitstrahl. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber es gibt in der Geschichte schon so Ereignisse, sagen wir mal einfach in der Geschichte der Menschheit, dort wäre ich gern dabei gewesen. Ich hätte zum Beispiel ganz gern die Riesen aus Genesis 6 mal gesehen. Wenn man das dort liest, die sind ja hervorgegangen aus den Gottessöhnen, die sich quasi die Töchter der Menschen genommen haben, und dann die Riesen. Wie die wohl ausgesehen haben, wie gross die wohl wirklich gewesen sind, ob man sich von denen hat müssen fürchten, hat man überhaupt können von denen wegspringen oder sind die eh schneller gewesen? Es steht noch, es sind ja Helden aus uralter Zeit gewesen, wahrscheinlich hätte man sich nicht müssen fürchten. Aber das zu sehen, das zu erleben, dort wäre ich gerne mal gewesen. Und dann fasziniert mich noch so die Zeit ab 1850. Dort wäre ich gerne mal so in einigen amerikanischen Städten gewesen und hätte so ein bisschen miterlebt, wie die entstanden sind, was dort so gelaufen ist. Und nicht nur in Amerika, sondern auch in Paris wäre ich gerne gewesen. Ab 1887. Schaut mal, was dort gebaut worden ist. Das wäre schon cool gewesen, oder? Das so zu sehen, wie der Eiffelturm dort entsteht. Ich glaube, dort hätte ich auch gerne Hand mit angelegt. So ein Ereignis, oder? Irgendwie in der Geschichte. Oder da, ich weiß nicht, ob ihr wisst, welcher Gesellschaftsraum das ist. Ich habe es schon einzeln gehört, Zeppelin. Also ich muss echt sagen, dass ich die nicht erlebt habe, die Riesenmonster, das mag mich echt. Oh, ich wäre so gerne in so einem Inneren gewesen. Schaut mal, wie wir dort können, nach Amerika überreisen konnten, wie feudabel. Es hat sogar, auf einem Bild sieht man sogar, dass sie einen Flügel platziert haben. Oder? Stellt euch mal ein Flugzeug vor, das noch einen Flügel drin hat, wo man so frei kann rumlaufen kann. Das wäre schon genial gewesen. Ja, alles kann man nicht haben. Wo wäret ihr echt gerne dabei gewesen? Wäret ihr echt gerne mit dem Hannibal und seinen Elefanten über die Alpen gelaufen? Das könnte ja sein. Oder wäret ihr echt gerne mit Apollo 11 auf den Mond geflogen? Das wäre auch nicht schlecht, oder? Es gibt einfach so die speziellen Momente in der Geschichte der Menschheit, dort wären wir, glaube ich, schon noch gerne dabei gewesen. Und so einen Moment, um so einen geht es eben auch heute in der Predigt. Ja, unser Predigttext handelt auch von so einem speziellen Moment. Frage gar nicht zu viel, wir werden es dann schon entdecken. Da wir heute ein bisschen einen längeren Abschnitt haben, lohnt es sich, dass wir wieder mal ein Lumo-Video dazu anschauen. Das ist quasi unsere Lesung. Dort sehen wir Bilder, wie es könnte sein, und hören aber den Bibeltext. Also es ist wirklich eine Lesung. Und das schauen wir jetzt zum Einstieg auf unseren Abschnitt zusammen an.
Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle, als Jesus vorüberging. Da schaute Johannes ihn an und sagte: Seht, dies ist Gottes Opferlamm. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und fragte: Was sucht ihr? Sie antworteten: Rabbi, wo wohnst du? Kommt mit, dann werdet ihr es sehen, sagte Jesus. Also gingen sie mit Jesus dorthin, wo er wohnte. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Einer der beiden, die Jesus auf das Wort von Johannes hin gefolgt waren, hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm: Wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Der sah ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn von Johannes. Von jetzt an sollst du Petrus heißen. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf: Komm, folge mir nach. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn von Josef. Nazareth, entgegnete Nathanael, was kann von da schon Gutes kommen? Doch Philippus antwortete ihm: Komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael erblickte, sagte er: Hier kommt ein wahrer Israelit, ein ganz und gar aufrichtiger Mensch. Nathanael staunte: Woher kennst du mich? Jesus erwiderte: Noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Rabbi, du bist wirklich Gottes Sohn, rief Nathanael. Du bist der König von Israel. Jesus sagte: Das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Aber du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Und er fuhr fort: Ich sage euch die Wahrheit. Ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen sehen, zwischen Gott und dem Menschensohn.
Ja, so lautet unser Abschnitt heute. Wer die Predigt von Andreas letzte Sonntag gehört hat, dem fällt auf, dass unser Abschnitt ganz nahtlos an seinen Abschnitt anschließt und dass der Ausruf von Johannes vom Täufer sogar genau der gleiche ist. Johannes der Täufer und 2 seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle, als Jesus vorüberging. Da schaute Johannes ihn an und sagte: Seht, dies ist Gottes Opferlamm. Und das Seht, dies ist Gottes Opferlamm ist bereits quasi ein Abschnitt voran auch schon vorgekommen. Und der Johannes richtet damit seine Aufmerksamkeit von sich weg, und zwar auf Jesus hin. Und seine Botschaft, ja, Andreas hat es schon gesagt, ist so einfach und kurz. Und für alle Anwesenden klar und sofort verständlich. Und das sehen wir auch in dem, weil die Botschaft von Johannes der Täufer ist wirklich angekommen, die ist gehört worden. Weil so lesen wir dann im Vers 37, als die beiden Jünger das hören oder hörten, folgten sie Jesus. Und das sind die Jünger von Johannes der Täufer gewesen. Die Botschaft ist gehört worden. Und die beiden Jünger haben das gehört und haben quasi den Johannes den Täufer verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Und mir ist beim Vorbereiten kommen mir manchmal wirklich so ganz lustige Sachen in den Sinn. Und mir ist spontan die Parship-Werbung in den Sinn gekommen. Habt ihr die auch schon mal gesehen? Wir schauen, die geht ganz kurz.
Parship verliert jeden Tag Kunden. Und das freut uns, weil wir sie paarweise verlieren. Testen Sie den Testsieger Parship.at.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Werbegeld bekomme für das. Das müssen wir noch klären. Aber das ist mir so in den Sinn gekommen. Johannes der Täufer hat gerade 2 Jünger verloren. Und ich denke aber auch, dass ihn das eben nicht geärgert hat, sondern dass ihn das gefreut hat. Sie folgen jetzt Jesus nach. Da hat er ja wollen. Johannes der Täufer hat immer auf Jesus hingewiesen. Schaut dort, das ist Jesus. Das ist der Messias. Und 2 von seinen haben es begriffen und folgen jetzt dem Jesus nach. Und ich denke, wir können an dem Punkt vom Johannes dem Täufer, den können wir wirklich gerade als Vorbild nehmen in dem Moment. Auch uns sollte es immer wichtiger sein, dass unsere Freunde Jesus nachfolgen, als was sie von uns vielleicht halten. Unser erstes Ziel sollte sein, dass sie Jesus nachfolgen. Wir sollten nicht uns gross machen, sondern immer versuchen, auf Jesus hinzuweisen. Und Jesus auf jeden Fall, der war an diesen beiden Jüngern wirklich interessiert und hat sich ihnen zugewendet. Jetzt ab dem 38. Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und fragte, was sucht ihr? Sie antworteten, Rabbi, wo wohnst du? Komm mit, dann werdet ihr es sehen, sagte Jesus. Also gingen sie mit Jesus dorthin, wo er wohnte. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Mir gefällt, dass sich Jesus da zu ihnen umgedreht hat und sie hat gesehen und dann auch gerade angesprochen hat. Das zeigt doch, dass Jesus wirklich an uns allen interessiert ist und er sich wünscht, dass wir zu ihm kommen. Und falls du manchmal denkst, du seist zu unbedeutend für Jesus, oder du würdest ihn jetzt nur stören, ach, das erzähle ich ihm nicht, der muss schon so viel machen, da geht schon um so viel, dann vergiss die Gedanken wieder. Er interessiert sich für immer für dich. Er wendet sich dir zu und möchte dich ansprechen. Gang zu ihm. Gang zu dem Jesus. Und mit der Frage, wo Jesus denn den beiden stellt, was sucht ihr? Finde ich, prüft er auch gerade ihren Beweggrund. Er klopft auch quasi die Situation schnell ab. Und die beiden Jünger sagen dann zu ihm, Rabbi, wo wohnst du? Und eigentlich geht es nicht darum, wo er wohnt, sondern sie interessieren sich für Jesus. Sie möchten gerne bei ihm sein. Sie möchten ihn besser kennenlernen. Und Jesus hat genau das ausgesprochen, wo sie sich gewünscht haben. Er hat gesagt, kommt mit. Das haben sie sich gewünscht. Das war ihr Wunsch. Darum sind sie auf den Jesus zu, weil sie jetzt haben wollen bei ihm sein. Und er hat die Absichten absolut richtig eingeschätzt. Ja, genau, und er hat sich wirklich echt und richtig für sie interessiert. Ich meine, stellen wir uns mal vor, hat Jesus gesagt, ja, ich wohne dort hinten, etwa 30 Minuten da lang. Punkt. Das Gespräch wäre irgendwie gestorben gewesen, oder? Die Situation wäre vorbei gewesen. Ich weiß nicht, ob die beiden noch einmal irgendwie einen Anknüpfpunkt gefunden hätten. Nein, er hat schon gewusst, eben, dass es nicht um den Wohnort selber geht, sondern dass die beiden möchten Zeit mit ihm verbringen. Und ich denke, das ist auch ein Geheimnis, wenn wir heute Menschen zu Jesus führen wollen. Es reicht nicht, oder wahrscheinlich nicht, einfach von Jesus zu erzählen, sondern lasst uns interessierte Menschen mitnehmen. Mitnehmen heim, wo sie schauen können, wie wir leben, unseren Glauben, wie wir dort, ja, wie unser Glauben im Alltag aussieht. Oder hierher in die Gemeinde, wo sie da schauen dürfen, ja, wie geht das da? Oder an einen evangelistischen Anlass natürlich. Menschen wollen Gemeinschaft und sie wollen erleben und beobachten. Was sie nicht wollen, ist einfach eine Wegbeschreibung in die Hand drückt bekommen. Da, nimm, lies, mach selber, du bist schon gross. So geht es nicht. Wir führen nach der Frühlingsferien, wir haben es ja schon lange gesehen, einen MyLife-Glaubenskurs durch. Und ich denke, das wäre so eine gute Gelegenheit, jemanden Jesus näher zu bringen. Aber drück ihm jetzt eben nicht einfach den Flyer in die Hand, da, nimm, lies und gang, sondern überleg dir vielleicht gescheiter, wem möchtest du ihn geben? Und tun doch begleiten. Um das geht es eben. Dass wir Menschen einladen und begleiten. Und sagen, sag dieser Person, komm mit. Ich gehe auch. Komm doch mit. Die beiden Jünger, die sind auf jeden Fall mit Jesus mitgegangen und sind den Rest vom Tag bei ihm geblieben. Die Hoffnung für alle übersetzt zwar mit 16 Uhr bis abends. 4 Uhr nachmittags, 16 Uhr bis abends. Aber andere Übersetzungen reden von 10 Uhr morgens bis abends. Und vom Urtext her ist noch lustig, geht wirklich beides. Es gibt wie zwei Zeitrechnungen und man kann beides anwenden. Und ich finde, dass es wahrscheinlich schon vom 10 Uhr am Morgen war. Weil diesen Jünger ist es ja darum gegangen, möglichst viel Zeit bei Jesus zu sein. Und vom 4 Uhr Nachmittag bis am Abend, das ist nur noch ein kurzer Gump. Und darum würde ich da anders übersetzen. Es ist wirklich denen ist wichtig, ganz bei Jesus zu sein. Und dementsprechend würde ich vom Morgen sagen. Für uns wäre es aber sicher auch noch interessant, jetzt mehr darüber zu wissen oder zu erfahren, ja, wo hat denn der Jesus gewohnt? Darüber schreibt der Johannes leider gar nichts. Ist das ein Einzimmer, so eine Single-Wohnung? Wo hat doch der gewohnt? Wie hat doch das dort ausgesehen bei dem Jesus? Wir erfahren gar nichts. Wir können uns oder müssen uns nicht damit aufhalten. Ja, eigentlich noch schade. Darum machen wir halt weiter. Gehen wir zum Vers 40. Einer der beiden, die Jesus auf das Wort von Johannes hin gefolgt waren, hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Der sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn von Johannes. Von jetzt an sollst du Petrus heißen. Wir erfahren hier jetzt endlich, wie die beiden Jünger, die Johannes den Täufer verloren haben und jetzt Jesus nachfolgen, heissen. Wobei eigentlich erfahren wir nur den einen Namen, den anderen Namen müssen wir erraten. Aber das können wir. Also der eine war sicher mal Andreas, das steht ja, der Bruder von Simon Petrus. Und auch wenn heute natürlich der Petrus der viel bekanntere Jünger von Jesus ist, ist der Andreas der gewesen, der sich zuerst Jesus zugewendet hat. Und der andere Jünger, der wird wohl der Johannes selber sein. Also nicht Johannes der Täufer, sondern der Johannes, wo wir hier sein Evangelium lesen. Und die meisten Ausleger gehen dem auch davon aus, weil sie argumentieren damit, dass der Johannes viel zu bescheiden gewesen wäre, da jetzt seinen eigenen Namen aufzuschreiben. Und tatsächlich wird noch einer niemand sonst der Johannes erwähnt. Und so dürfen wir davon ausgehen, dass quasi der eine der Johannes und der andere der Andreas war von diesen beiden. Und der Andreas, der hat dann eben ein bisschen später seinen Bruder, den Simon, getroffen und hat ihm von Jesus erzählt. Und das ist jetzt so ein spezieller Moment in der Geschichte. Von dem habe ich am Anfang erzählt. Ich meine, stellt euch einmal vor, mindestens 4'000 Jahre haben die Juden, haben die Menschen auf den Verheißung Christus gewartet. Das ist doch eine lange Zeitspanne. Ja? Und wahrscheinlich hat niemand mehr wirklich daran geglaubt, dass es jetzt zu seiner Lebzeit wirklich noch so weit ist. Wenn man so lange schon wartet, dann denkt man, ja, es passiert dann irgendeinmal, aber wahrscheinlich nachdem, was ich gelebt habe. Und jetzt kommt der Andreas zu seinem Bruder, dem Simon, und sagt, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Ich habe den Messias gefunden und erlebt. Jetzt. Nicht 100 Jahre vor uns, nicht 100 Jahre nach uns, sondern genau jetzt. Und sie beide, der Andreas und der Simon, leben genau in dem Moment, wo der Messias auf die Welt kommt. Das ist doch ein ganz spezieller Moment im Leben. Das ist ein ganz spezieller Moment auf dem Zeitstrahl. Und die beiden leben genau in dieser Zeit. Und so sagte der Andreas auch, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Das ist gewaltig, oder? Und wisst ihr was? Die einfache Wort hat Gott benutzt, um ihm Simon sein Herz zu gewinnen. Mir hat es gar nicht gebraucht. Die Worte haben den Simon berührt und er ist mitgegangen zu Jesus. Ja, der Andreas hat seinen Bruder, den Simon, zu Jesus geführt. Und alles war schon vorbereitet. Jesus hat genau gewusst, wer jetzt kommt. Und er hat zu dem Simon gesagt, du bist Simon, der Sohn von Johannes. Von jetzt an sollst du Petrus heißen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum Jesus dem Simon einen neuen Namen gegeben hat. Ich denke, es hat damit zu tun, weil er jetzt schon gewusst hat, dass der Simon eine grosse Veränderung wird durchmachen und er ein charakterfester Mann wird werden. Und darum nennt er ihn auf Aramäisch Kephas, also das Wort für Stein. Und wir kennen ihn noch heute natürlich unter dem griechischen Namen Petrus, der Fels. Es ist wie bei Abraham und Abraham. Oder Jakob, der zu Israel geworden ist. Oder der Saulus zu Paulus. Gott hat die Männer nicht einfach, hat ihnen einfach einen anderen Namen gegeben, sondern er hat sie geformt, geschliffen und zu etwas Grossem berufen. Und ich glaube, das ist da in dem Moment beim Simon Petrus auch passiert. Ja, und so hat Jesus nach dem Tag, das ist alles an einem Tag passiert, quasi schon 3 Jünger gehabt. Und dann geht es weiter. In unserem Text, ein neuer Tag. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf, komm, folge mir nach. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Und wieder sticht das, komm, folge mir nach, ins Auge. Und Jesus ladet wirklich bis heute alle Menschen ein, ihm nachzufolgen. Und die Frage ist einfach, ob wir den Ruf hören und dann bereit sind, ihm wirklich nachzufolgen oder ob wir dankend ablehnen. Und der Philippus war bereit und ist Jesus nachgefolgt. Und was jetzt passiert, erinnert ein bisschen an das quasi von gestern mit dem Andreas und dem Simon. Weil, wenn wir da jetzt weiterlesen, geht es so weiter. Später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn von Josef. Nazareth, entgegnete Nathanael, was kann von da schon Gutes kommen? Doch Philippus antwortete ihm, komm mit und überzeug dich selbst. Und wieder ist es jemand, der ganz frisch Jesus nachfolgt, der gerade eine andere Person auf Jesus hinweist. Ich würde sagen, der Philippus hat so seine neu gewonnene Freude mit jemandem Wellen teilen, wenn wir ganz frisch Jesus nachfolgen. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, dass so ein freudiges Gefühl, das will man erzählen, das will man weitergeben und man möchte, dass eben andere das auch haben. Und darum hat er ihm Nathanael von dem Messias erzählt. Und der Nathanael war jetzt aber kritisch und hat Bedenken gehabt und Einwände. Und ich muss ehrlich sagen, der Philippus imponiert mir da. Er lässt sich auf gar keine Diskussionen ein. Das machen wir doch manchmal, oder? Dass wir dann versuchen zu argumentieren und Sachen zu erklären und wie irgendwie für Jesus irgendwie zu kämpfen und hinzustehen. Der Philippus sagt einfach, komm mit und überzeug dich selbst. Komm zu Jesus. Jesus kann dich dann schon überzeugen. Ja, und so hat quasi der Philippus Nathanael mit Jesus bekannt gemacht. Und ich würde sagen, auch hier davon können wir eben wieder etwas für unser Leben lernen. Lad Menschen einfach ein, die Bibel zu lesen. Lad Menschen ein, zu beten zu Jesus. Du musst ihn nicht alles von Anfang an schon erklärt haben. Sie müssen nicht zuerst alles begriffen haben, bevor sie das erste Mal beten. Sie müssen nicht die ganze Bibel gelesen haben, bevor wir da mal in einen Gottesdienst gehen. Nein, bring sie zu Jesus. Führ sie zu Jesus. Ja, und dann ist mir noch etwas anderes aber in diesem Abschnitt aufgefallen. Die Rede ist vom Sohn von Josef. Jesus als Sohn von Josef. Und das ist natürlich nicht ganz richtig. Für Josef mag zwar Jesus wie ein Sohn sein, aber der liebliche Vater ist Josef, ist der Josef nicht. Und da habe ich in einem Kommentar dazu etwas Spannendes gelesen. Der William MacDonald hat dazu etwas geschrieben. Es war nie Christi Art, gleich am Anfang einen völlig reifen Glauben zu verlangen. Es war nie seine Art, Menschen von der Jüngerschaft auszuschließen, nur weil sie noch nicht alle Einzelheiten des Glaubens kannten. Und ganz sicherlich ist das auch heute noch nicht seine Art. Er stellt sich an die Seite seiner Brüder. Er bittet sie, sich in jeder Hinsicht an ihn zu binden. Er nimmt sie mit dem Glauben an, den sie ihm bringen können. Er gibt sich zunächst damit zufrieden und leitet sie von da an als seine Freunde weiter, so wie er die ersten Jünger Schritt für Schritt weiterführte, bis sie das Geheimnis seiner Person und die Herrlichkeit der Jüngerschaft erkannten. Und ich finde, so etwas müssen wir unbedingt hören. Wir denken doch immer wieder, es gibt immer wieder Momente, wo wir denken, ach, ich bin der Falsche für diese Aufgabe. Das kann ich nicht. Oder das könnte jemand anders sicher viel besser. Oder warum muss ich das tun? Ich bin doch zu jung, zu alt, was auch immer. Kann man dort immer einsetzen bei so Gedanken? Oder ich bin zu wenig lange im Glauben. Es gibt doch diese Leute, die sind schon viel erfahrener, die wissen schon viel mehr. Aber im Reich Gottes dürfen wir nicht erst dann Hand anlegen, wenn wir eben schon perfekt sind. Ich meine, das wären wir ja eh nie. Das wäre die perfekte Ausrede, um nie haben müssen Hand anlegen. Sondern wir dürfen vom ersten Moment an quasi mit Jesus unterwegs sein. Mir ist das Bild von einer Orange in den Sinn gekommen. Wir sind wie eine feine Orange, die in Spanien noch nicht ganz reif geerntet worden ist. Wir reifen auf dem Weg zum Himmel. Ihr Orange. Wir sind alle Orangen. Wir reifen auf dem Weg in den Himmel. Und wir dürfen aber schon mit Jesus unterwegs sein. Wir dürfen schon Hand anlegen. Wir müssen nicht warten. Und was jetzt folgt, wir sind ja eigentlich da immer noch beim Nathanael, wo jetzt zu Jesus kommt, ist eben der Dialog vom Nathanael mit Jesus. Und das Gespräch zeigt noch einmal auf, wieso es so gut ist, dass der Philippus den Nathanael zu Jesus gebracht hat und nicht selber irgendetwas versucht hat. Der Philippus hat echt das Richtige gemacht. Jetzt ab Vers 47. Als Jesus Nathanael erblickte, sagte er, hier kommt ein wahrer Israelit, ein ganz und gar aufrichtiger Mensch. Nathanael staunte. Woher kennst du mich? Jesus erwiderte, noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Rabbi, du bist wirklich Gottes Sohn, rief Nathanael. Du bist der König von Israel. Jesus sagte, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Mal so weit. Das ist der erste Teil vom Vers 50. Den Rest heben wir uns noch schnell auf. Wir müssen niemanden von Jesus überzeugen. Es reicht, wenn wir Menschen zu Jesus bringen. Ich finde das so wichtig, das zu hören. Nicht wir müssen Menschen von Jesus überzeugen. Das ist anstrengend, das überfordert uns, das klappt oft nicht. Wir müssen Menschen zu Jesus bringen. Ja, Jesus, ich meine, Nathanael hat es ja richtig erkannt, Jesus ist Gottes Sohn. Wir machen uns viel zu gross, wenn wir denken, wir mit Menschen können überzeugen. Hinbringen zu Gottes Sohn. Der kann Sachen machen, die wir nicht können. Er kann genau sagen, wo wer war. Er weiß, wie er Herzen berühren kann. Und dann ist sicher noch spannend, was dann am Schluss von dem Vers 50 und auch noch 51 steht. Oder was Jesus dort noch sagt. Aber du wirst noch viele größere Dinge zu sehen bekommen. Und er fuhr fort, ich sage euch die Wahrheit. Ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen sehen zwischen Gott und dem Menschensohn. Von wegen aus Nazareth kommt nicht gut. He? Pah, von wegen. Von dir kommt der König von allen Königen. Und bei der Wiederkunft von Jesus Christus wird der Himmel geöffnet sein, steht da. Und man wird Engel Gottes auf- und absteigen sehen. Als seine Diener, als Diener von Jesus. Stellt euch das Bild vor. Der Himmel offen, ein direkter Blick. Und Engel werden sichtbar sein, auf- und absteigend. Die ganze Menschheit wird dann wissen, dass aus Nazareth tatsächlich etwas Gutes kommt. Und zwar der, wo man kann sagen, der uns auch etwas Gutes gebracht hat. Unser Erlöser, unser Messias. Ganz ein starkes Ende von diesem Abschnitt. Ja, und so sind wir in diesem Abschnitt Zeugen geworden, wie ein langes ersehntes Ereignis für die Menschheit, aber auch für Andreas und für Simon wahr geworden sind. Aber ich finde eben, dass wir in diesem Abschnitt auch ganz viel über Evangelisation und wie wir Menschen zu Jesus bringen können, erfahren können, lehren können. Natürlich geht es da um die ersten Jünger von Jesus. Aber vor allem auch, wie die fast augenblicklich ihre Freude und ihr Glück haben wollen teilen und wie die das einzig Richtige gemacht haben. Leute eingeladen haben zu Jesus. Komm mit, erleb selber, red mit Jesus. Und weil sie selber haben dürfen erleben, weil sie gemerkt haben, dass sie so willkommen sind bei Jesus, dass er sie mitnimmt, dass er sich ihnen zuwendet, dass er sie anspricht, haben sie keine Sekunde gezögert. Ja, und haben sich einfach dem Jesus hingegeben. Überschrieben habe ich die Predigt mit: Jesus ist der, der zur Nachfolge aufruft. Und die ersten Jünger haben gerade das Gleiche wieder gemacht. Sie haben auch wieder zur Nachfolge aufgerufen. Und wir sind eingeladen, auch Jesus nachzufolgen und selber wieder Menschen zu Jesus zu bringen. Das gleiche Prinzip gilt heute, 2022, ein bisschen später auf dem Zeitstrahl, eben auch noch. Wir sind eingeladen, Jesus nachzufolgen. Der erste ganz wichtige Schritt: Gang zu Jesus. Werde ein Nachfolger von Jesus. Und dann teile deine Freude, teile dein Glück und bring Leute wieder zu Jesus. Nicht erklär ihnen, wer Jesus ist. Führ nicht ein Bibelstudium mit ihnen durch. Bring Leute zu Jesus. Ja. Lasst uns die Einladung annehmen, habe ich mir überlegt. Selber zu Jesus zu kommen und selber wieder Leute zu Jesus zu rufen. Und ich glaube, der MyLife-Kurs könnte wirklich etwas sein. Vielleicht hast du eine bessere Idee. Das ist perfekt. Aber vielleicht wäre das der Moment, wo du dich anfangen zu überlegen, wer möchte ich dorthin begleiten. Und dann wäre es doch eine gute Chance, im April oder im Mai dort jemanden einzuladen und versuchen, zu Jesus zu führen. Und es liegt ja nicht an dir, ob es klappt. Dein Auftrag ist nur, jemanden hin zu Jesus zu bringen. Ich bete mit uns. Jesus Christus, wenn wir so die Texte lesen, ist es erstaunlich, wie wenig Wort, das du brauchst. Und Menschen sind total überzogen von dir. Sie spüren sofort, da steckt so viel mehr dahinter. Du bist Sohn Gottes, du bist König, du bist Messias. Danke, dass du uns gerufen hast, dass wir dafür deine Nachfolger sein dürfen. Dass du dein Leben für uns hingegeben hast, Jesus. Dass wir dafür versöhnt sein mit dem Vater im Himmel, dass wir dürfen Kinder Gottes sein, dass wir dürfen deine Jünger sein. Und einmal mehr bitte ich dich, dass du uns mutig machst, dass wir das auch dürfen tun, was wir hier gesehen haben, dass wir dürfen Leute auf dich hinweisen, dass wir dürfen Menschen, die wir gerne haben, Familie, Freunde, wer auch immer gerade in unserem Umfeld ist, dass wir denen können sagen, komm mit zu Jesus, komm mit. Herr, es braucht Mut, unsere Furcht, vielleicht gerade auch unsere Menschenfurcht zu überwinden, die richtigen Gelegenheiten wahrzunehmen, nicht verstreichen zu lassen. Heiliger Geist, aber du kannst uns helfen, du kannst uns stärken da drinnen. Und um das bitte ich dich. Amen.